Echte Männer reden. Der Podcast mit Rüdiger
und mit Jan. Herzlich willkommen ich bin mir gar nicht mehr sicher zu der wievielten Folge. Wir machen es ja
da
in letzter Zeit etwas regelmäßiger. Ja,
da wir August haben und das unsere August-Folge ist und wir im Juli im Sommer waren, in den Sommerferien waren, ist das unsere 7. Folge dieses Jahr.
Boah, da haben wir uns dieses Jahr echt dran gehalten.
Ja.
Den Sommer ansprichst, ein großes Thema, das uns als Fachverband beziehungsweise den SKM-Bundesverband als Fachverband für Jung- und Männerarbeit betrifft, mich persönlich, weil ich das im alltäglichen Arbeitsleben immer wieder mitbekomme, und weil wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht haben, über dieses Thema, nämlich mit unserem geschätzten Kollegen Andreas Morkamp, der schon sehr lange in diesem Thema drin ist, haben wir trotzdem ein Ereignis zum Anlass genommen, über das wir heute sprechen möchten, nämlich das Thema
der Häuslichen. Moment. Ich finde ganz toll, wie du diesen Spannungsbogen aufgebaut hast.
Ja, und jetzt. Ich wollte ihn jetzt abschließen.
Ja, los!
Wir möchten nochmal über das Thema häusliche Gewalt sprechen. Es gab im Mitte Juli diesen Jahres die Veröffentlichung vom Bundeskriminalamt mit den neuen Zahlen. Und es ist herausgekommen, dass die Fälle von häuslicher Gewalt insgesamt zugenommen haben.
Um 8,5%. Also, ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Dieses Phänomen der häuslichen Gewalt betrifft uns als Männerberater in vielfacher Art und Weise. Das ist ein Thema, das viele Menschen berührt, viele Menschen anfasst. Auch ein, ich glaube, politisch hochbrisantes Thema ist. Ne, denn es geht
absolut.
Um Gerechtigkeit, es geht um Sicherheit und manchmal eben auch um Leben und Tod.
Ja.
Und ich als und Rüdiger ja auch, du hast ja auch jahrelange Beratungserfahrung, wir haben uns manchmal auch diesen gesellschaftlichen Bewertungen ausgesetzt gesehen als Männer, die mit Männern arbeiten, die Täter geworden sind.
Genau.
Das heißt, wir kennen uns in der Täterarbeit aus und wissen natürlich als, ich sag mal, Experten für Männer in Krisen auch, wie es ist, oder kennen auch Schicksale, in denen Männer Gewalt erleben.
Du hast liebe Menschen, wer uns nicht so regelmäßig hört, vielleicht ist das Thema häusliche Gewalt auch nochmal eins, wo man bewusst reinschaltet. Ich bin, wie gesagt, ja zuständig für Auf- und Ausbau von Beratungsstellen, die sich speziell an Männer wendet. Jan arbeitet in einer Beratungsstelle und wir haben halt ganz viel Kontakt zu Männern, die eben halt auch über das Thema Partnerschaftskonflikte zu uns kommen und eben halt auch über das Thema häusliche Gewalt. Wir haben in Düsseldorf eine Gewaltschutzwohnung für Männer, wo wir auch sehr nah dran sind an den Erlebnissen der Männer. Und wie du gerade sagtest, Jan, es ist ein hochgradig politisches Thema. Denn, also ich bin gespannt, inwiefern wir es schaffen, Jan, die gefährlichen Nesseln, die es zu dem Thema gibt, mitzunehmen, uns da schön reinzusetzen. Weil es gibt, glaube ich, kaum ein politisches Thema, wo wir so viel über die Frauen und die Männer sprechen und in diesem Kontext oftmals in den Medien eben von den Frauen als Opfer und den Männern als Tätern gesprochen wird. Und ich fände es sehr wichtig, Jan, dass wir in diesen Diskurs ein wenig differenzierter reinschauen, weil ich finde, ich sag mal so, diese Vereinfachung und diese Binarität, dieses, ja, ihr wisst, was ich meine, ist oft nicht hilfreich in der Debatte, weil, ich sag's jetzt mal so ein bisschen platt, wer Täter und Opfer ist, ist nachrangig, denn es ist erstmal entscheidend, da sind Menschen von Gewalt betroffen und die brauchen Hilfe. Und ja, es hat eine hohe geschlechtsspezifische Dynamik, auf jeden Fall. Und da muss man hinschauen. Aber ich glaube, das ist der zweite Schritt vom ersten. Punkt.
Ja, also ich versuche die Nessel zu umgehen,
Ach, Quatsch.
merke ich gerade. Ja, also natürlich geht es um den Schutz vor Gewalt. Es geht um Gewalt, die oder um gewaltbelastete Systeme, um gewaltbelastete Beziehungen, in die interveniert werden muss. Und es hat eine geschlechtsspezifische Komponente, zumindest nach der Ausbildung, die wir gemacht haben. Ich meine, die Arbeit mit Männern oder die Männerberatung, wie wir sie machen, hat die Wurzeln in der Arbeit mit gewaltausübenden Männern, so wie ich die
Absolut.
Historie verstanden habe.
Ja.
Und also statistische Phänomene, ne, wie das Verhältnis ist von Tätern und Opfern oder Tatverdächtigen, sagt man ja auch in der Kriminalstatistik treffender, die kommt ja auch nicht von ungefähr, oder das ist ja auch erklärbar durch ein patriarchales System, das über Jahrhunderte gewachsen ist, ne? Und es gab ja diese Umfrage, diese fragwürdige Umfrage von Plan International, die jetzt also methodisch einige Fragezeichen aufgeworfen hat, in der ja doch deutlich geworden ist, dass es für einen Teil von jungen Männern in diesem Land, wie groß der jetzt sein mag, aber nicht selbstverständlich ist, seine Partnerin in Ruhe zu lassen oder
Genau,
ihm
du bist
keine
ja jetzt
Gewalt
schon,
auszuüben.
genau, du musst vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen Satz dazu sagen. Diese Studie hat bei uns, Studie ist es ja nicht, diese Befragung hat bei uns an einiges an Aufsehen erregt, aus der du gerade berichtest. Aber ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen, zu der Befragung.
Also es gab eine Befragung von einer Organisation, Plan International heißt die, setzt sich für Frauenrechte ein international, hat, glaube ich, in Asien angefangen und hat einen Sitz in Hamburg und die haben, ich glaube, auch anlässlich der Corona-Pandemie und ne, weil das Thema häusliche Gewalt auch immer wegen der Geschlechtergerechtigkeit immer mehr in den Fokus rückt, haben sie eine Online-Umfrage gemacht unter Männern in einem bestimmten in einer bestimmten Altersklasse, ich glaube
Genau.
zwischen 14 bis 35 oder so.
Unter 35 auf jeden Fall.
Ja, und dabei ist eben rausgekommen, also das Studiendesign waren, glaube ich, ne, Fragen und dann konnte man ankreuzen, trifft zu, trifft nicht zu, ich stimme dieser Aussage zu oder nicht. Und also ich habe den Fragebogen nicht gesehen, aber ich glaube, dass das Ergebnis gewesen ist, dass eine erschreckend hohe Zahl es zugestimmt hat, dass man eben in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer Frau Gewalt anwenden darf, um sich selbst Respekt zu verschaffen. Das habe
Ja,
ich jetzt so im Kopf.
also genau, also wie gesagt, wissenschaftlich gibt es halt Anfragen an diese Untersuchung, aber die Ergebnisse sind ja trotzdem aufsehenerregend, ne? Also geht ja genau immer auch in das Thema rein. Wir versuchen ja mal junge Menschen oder überhaupt Männer zu bewegen, sich Hilfe zu holen. Und da ging es halt darum, dass 70% der Befragten sagten, ich muss Probleme selber lösen. Also ich darf nicht um Hilfe bitten. Dass 50% sagten, wenn ich Gefühle zeige, zeige ich Schwäche und mache mich angreifbar. Also genau diese Klischees, wo wir in unserer Arbeit eigentlich damit beschäftigt sind, sichtbar zu machen, dass wenn wir als Männer uns diesen Klischees anschließen und versuchen, diese Klischees zu bedienen, ist das ein ziemlich guter Weg in die Unzufrieden und Unglücklichkeit für uns selber und für andere. Weil ich sage es immer wieder, kein Mensch auf dieser Welt schafft es irgendwie alleine klarzukommen. Wir sind das sozialste Lebewesen, eins der sozialsten Lebewesen auf dieser Welt. Ich wollte erst sagen, der intelligentesten, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, nein, Spaß beiseite. Und das sind natürlich so Ansätze, die natürlich auch im Kontext von Gewalt, also ne, ich habe hier gerade die Studie auf Befragung. 34% der befragten Männer geben an, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um ihnen Respekt einzuflößen. Also wirklich dieses patriarchale Denken, die Macht des Stärkeren, wo ich Gänsehaut kriege, wenn ich mir das nur, ja, wenn ich mir das durchlese, das ist für ich, ne? Und ob es dann nachher 34% oder 25% sind auf jeden Fall zu viele. Und im Kontext von häuslicher Gewalt, du hattest vorhin gesagt, ja, häusliche Gewalt, es geht um Schutz. Es geht darum, den Menschen Unterstützung zu bieten. Und vielleicht fangen wir mal mit der Definition an. Also bei häuslicher Gewalt, es ist ja eine sehr besondere Gewaltform, weil sie in der Regel zwischen Menschen bezieht, die sich nicht nur kennen, sondern die sich lieben. Also es geht um ein Phänomen unter Menschen, die sehr intensiv in Beziehung stehen zueinander, in Partnerschaft, in Liebe, ihren Kindern gegenüber. Und dadurch entsteht eine ganz besondere psychodynamische Gewaltdynamik, Spirale. Und da möchte ich heute gerne ins Gespräch kommen mit dir drüber, Jan.
Ja, noch ein paar sehr
Zahlen?
Gerne.
Noch ein paar Zahlen zum Phänomen?
Weiß ich nicht, ob wir die brauchen.
Ja, brauchen wir. Also 2022, 240.547 Menschen, sagt das Bundeskriminalamt, sind Opfer von häuslicher Gewalt geworden, damit 8,5% mehr im Vorjahr. 250.000. Jetzt muss man sagen, das sind die Fälle, wo die Polizei am Ende in der Wohnung stand. Ja, also wo die Polizei in der Wohnung stand oder wo einer der Beteiligten die Polizei halt gerufen hat oder die Nachbarn oder sich bei der Polizei gemeldet hat. Das ist das sogenannte Hellfeld. Jetzt können wir davon ausgehen, dass das sogenannte Dunkelfeld, das heißt die Gewalt, häusliche Gewalt, die stattfindet, wo wir nichts von mitkriegen, um ein Vielfaches höher ist. Um ein Vielfaches heißt, man geht von so Zahlen aus, es ist natürlich schwierig, ein Phänomen zu benennen, das man eben nicht kennt, aber man geht irgendwie in Befragungen davon aus, dass das Phänomen 5 bis 8 Mal höher ist, das Dunkelfeld. Und damit wirklich eins der häufigsten Gewaltformen, von denen wir im Leben betroffen sind.
Ja, ich kann auch noch ein paar Zahlen nachliefern, wo du gerade diese Zahlen.
Ich dramatisiere gleich noch ein bisschen mehr, aber dann leg du erstmal welche dazwischen.
Ja, ich leg welche dazwischen. Ich habe die, mache ja die statistische Auswertung für, das ist jetzt so, ich sage mal so eine Art Nebenjob in dem Netzwerk Echte Männer reden, mache ich für den Bundesverband die statistische Auswertung von den Klienten, die in die Beratungsstellen kommen. So, und wir, wir haben da auch so bestimmte methodologische Grenzen oder ne, Umstände, die diese Statistik, die wir da erheben, auch nicht ganz auf ein Jahr beziehen können. Aber jedes Jahr kriege ich einen Haufen an Fällen, ne, die dann in einem Jahr abgeschlossen sind, in denen drinsteht, warum sich Männer bei einer Beratungsstelle in dem Netzwerk Echte Männer reden melden. Und ich habe da heute, als du mir die Nachricht erst zukommen lassen, dass wir heute über häusliche Gewalt sprechen, habe ich mir die letzten alle Datensätze, die ich habe, mal angeguckt und mal überprüft, was denn die Beratungsgründe da sind, wie das verteilt ist. Das Thema Gewalt, also sei es jetzt als Opfer oder als Täter oder vielleicht auch beides, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu, liegt in den letzten Jahren fast konstant bei 60%. Das heißt, 60% aller Männer, die sich in eine Beratung machen, in den letzten 5 Jahren, ist komischerweise etwas zurückgegangen. Die relative Anzahl ist zurückgegangen. Mache ich gleich auch noch was zu. Aber es ist halt relativ stabil. Und dass Gewalt in die Lebenswelt von Männern eben dazugehört und die sich wegen diesen Problemen dann eben auch bei uns melden.
Ja.
Eine Anmerkung dazu noch, Anfänge des Netzwerks Echte Männer reden, das sind die Zahlen von 2018, ne, von den Männern, die da angefangen haben. Die Wurzeln liegen halt in der Gewaltberatung und es waren am Anfang eben Gewaltberatungsstellen. Das Netzwerk ist jetzt gewachsen, es kamen immer mehr Angebote dazu. Das heißt, es kommen auch Männer, die eben wegen anderen Krisen sich Hilfe suchen. Das verwässert das, diese relativen Zahlen halt. Ne? Also wenn sich ein Kollege aus Osnabrück jetzt überlegt, ich mache eine Gruppe mit Männern, die jetzt bald in Rente geht oder hat da irgendwie einen spezifischen Zugang finden, dann ist es klar, dass das Verhältnis dann sich verändert. Ich glaube, die absolute Zahl, die bleibt ja. Also die absoluten
Ja.
Zahlen, die sind ja sogar gestiegen. Ja, und da war ich erstmal etwas verwundert, als ich so die hier wegen Corona, ne, und Lockdown, haben wir ja alle gesagt, die Fälle steigen. Und ich sage jetzt mal aus eigener Erfahrung, das ist auch so. Also seit Corona wird die Warteliste länger und länger und länger. Und wir versuchen das alles irgendwie so zu handeln. Aber vielleicht sage ich gleich noch was zu der alltäglichen Praxis. Du wolltest jetzt erstmal was dramatisieren.
Ja, also wenn man sich das, genau, ein Teil habe ich schon gesagt, was mich immer sehr anrührt, ist wirklich der Teil zu sagen, es geht nicht um also Gewalt ist immer scheiße, aber es geht nicht um irgendwelche Gewalt, sondern es geht um Gewalt unter Menschen, die sich lieben, die sich füreinander entschieden haben. Ne? Ich weiß nicht, Jan, ich weiß, du bist in Partnerschaft, ich bin in Partnerschaft ich bin seit 2012 verheiratet, seit über 15 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und natürlich haben wir in der Partnerschaft auch Krisen. Und ich weiß es aus dem Bekanntenkreis, ich weiß es aus meiner eigenen Biografie und ich kenne es natürlich insbesondere auch aus meiner Arbeit. Es gibt Krisen, da stehen sich Paare oder Familien so ratlos gegenüber, dass Dinge getan, gesagt, gemacht werden, die grenzüberschreitend sind, die gefährlich sind, bis hin wirklich zu körperlicher Gewalt. Laut den Hellfeld-Zahlen, die ich vorhin genannt habe, ist es ein Phänomen, das so krass ist, dass, jetzt habe ich es hier verschoben, genau, fast alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Und es lohnt sich an der Stelle ja immer in Extreme zu gucken. Im Kontext von häuslicher Gewalt sind in 2022 702 Personen gestorben, umgebracht worden. Also wir reden von Tötungsdelikten und dann, das finde ich jetzt tatsächlich eine spannende Zahl. Davon waren 454 Personen weiblich und 248 männlich. Also ich sage das deswegen, weil ich finde, diese Zahl, gerade wenn man in das Extrem reinguckt, dieser schlimmsten Form von Gewalt, wirklich jemand anderen das Leben zu nehmen, zu sehen, da sind Frauen und Männer von betroffen. Und was wir oft hören, was ihr vielleicht auch oft hört, geht es im häuslichen Gewaltkontext oft irgendwie so um diese Idee, Frauen sind von Gewalt betroffen, Klammer auf, dann heißt es ja irgendwie, die Männer sind immer die Täter und die Frauen immer die Opfer. Und das, glaube ich, ist in dem Diskurs nicht immer hilfreich.
Ja, also ich glaube, dass es ich sag mal, diese Scheuklappen verhindern halt, dass man alles sieht, ne? Also wenn man den Blick
Ja.
einengt, dann fällt eben was hinten rüber. Ich finde es nachvollziehbar und manchmal finde ich es auch sehr, ja, sogar sehr dramatisch. Also mir fällt da immer ein Beispiel ein, wenn es um die Fantasie geht, dass Täter und Opfer auch immer so geschlechtsspezifisch verteilt sind. Ich habe einen Mann beraten oder in der Beratung gehabt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Der kam wirklich aus dem Hellfeld, ne? Es gab da eine Anzeige oder er wurde angezeigt von seiner Ex-Partnerin. Er hat auch gesagt, ja, ich war betrunken, ich muss da wohl was gemacht haben und mir tut das unendlich leid und helfen Sie mir, ich will das nie wieder machen. Und der hat das halt dann schon angenommen, hat Verantwortung gezeigt, also Verantwortung übernommen, war auch ein kontaktreicher Beratungsprozess. Und im vierten Gespräch, als er dann so davon erzählte, wie das angefangen hat, wie die Beziehung gewesen ist, hat er dann jetzt, ja, und dann, ne, dann hat sie mir im Streit eine Ohrfeige gegeben und hat dann von eigenen Gewalterfahrungen erzählt
Erzählt.
und mit Schere in der Schulter stecken gehabt und so. Und es war ein Mann, der hat ein krasser Handwerker, also war auch sehr stämmig. Und ihm dann zu sagen, sie haben häusliche Gewalt erlebt, ne? Das, was sie
Ja.
erlebt haben, ist eine Straftat, ne? Und er sagte, ja gut, aber ich bin ja der Mann, ich bin ja nicht das Opfer. Und diese Fantasie, ne, das ist keine Gewalt, was ich hier erlebe, das hat auch einen kulturellen Hintergrund, einen historischen Hintergrund, aber es hat dazu geführt, dass er dann irgendwann in seinem Aushaltemodus, ne, ich kann ja gegen die Gewalt überhaupt nichts machen, hat er dann auch Mist gebaut, hat dann
ist auch
zugeschlagen.
gewalttätig geworden, ja.
Ja, und hat dann, ich meine, da hat er dann die Verantwortung übernommen und gesagt, ja, saß dann als Täter, war aber beides.
Ja.
Und das kommt ja aus der Idee, dass wir als Männer, weiß nicht, keine Gewalt erleben können. Ja, und
ja.
Wenn ich mir mal vorstelle, Andreas Morkamp hat das, ich weiß nicht, ob im Podcast oder in einem anderen Kontext mal gesagt.
Er sagt so viele schlaue Dinge, man weiß gar nicht, wann er sie wo wem gegenüber angebracht hat. Ne?
Ja, wir verbringen auch recht viel Zeit mit diesem schlauen Mann. Der hat mal gesagt, dieses Comic-Motiv, dass eine Frau mit dem Nudelholz hinter der Tür steht und auf den betrunkenen Mann wartet oder dem hinterher rennt und so, das hat ja auch einmal was, ne, was Lustiges, guck mal, jetzt kriegt er da auf den Sack und so. Es wird so, so nicht ernst genommen, das Phänomen anzugucken, das ist halt ein Nudelholz,
ja.
Das tut ziemlich weh, wenn wir das mal
Ja.
ernst nehmen. Das schwingt halt auch mit, ne? So wie Männer Gewalt verarbeiten, einmal lächerlich machen und vielleicht
Ja.
sogar so als Trophäe wahrnehmen, oh, ne, da hat die mich geschlagen, weil die meinen grenzüberschreitenden Annäherungsversuch irgendwie nicht ganz verpacken konnte und so.
Ja, hatte ich
Habe ich
auch
halt,
verdient,
ja,
genau.
und das trägt halt mit dazu bei, ne? Dass das nicht ernst genommen wird von der Politik, ja, vielleicht auch nicht ernst genommen wird, dass Männer sich selber nicht ernst nehmen. Und das führt halt dazu, dass Männer diese Beziehungen in gewaltbelasteten Beziehungen jahrelang aushalten und überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich Hilfe zu holen. Das
Es
ist schon
gibt, ich glaube, es war in England, gab es ein spannendes Experiment, kann man sich bei YouTube angucken. Da hat, ich weiß nicht mehr den genauen Hintergrund, ich glaube, es war eine Theatergruppe, hat sich dem Phänomen mal gewendet und haben zwei Personen, ein Mann und eine Frau, haben in der Öffentlichkeit eine Gewalthandlung vorgespielt. Einmal der Mann die Frau bedrängt hat, angeschrien, und nach relativ kurzer Zeit ist halt in der Regel ein anderer Mann dazwischen gegangen und sie mussten sehr gut erklären, das ist hier, wir wurden gefilmt und Entschuldigung, und wir haben hier eine Szene aufgeführt, und dann haben sie die Rollen umgedreht. Und da ist, ich glaube, nur einmal jemand dazwischen gegangen, und sonst haben die Leute gelacht und haben irgendwie so, also schwangen so mit, ach, guck mal, jetzt wird er hier von seiner Freundin zur Schnecke gemacht. Sie hat das
Ja,
richtig
krass.
eskaliert, also mit
Ja.
Ohrfeigen und auf den eingeschlagen und eingeschrien, und keiner hat reagiert. Und ich glaube, es ist wirklich ein großes, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, es ist ein großes Problem, wenn wir Gewalt anders bewerten, wenn wir zuerst darauf gucken, wer sie ausführt. Also insbesondere jetzt in der Kategorie Geschlecht, denn das führt ja genau zu diesen Bildern, die du gesagt hast, dass wir irgendwie dann dazu kommen, dass das Leid auf der individuellen Ebene irgendwie unterschiedlich zu bewerten wäre. Und da die Frage, wer Täter und wer Opfer ist, ist, wenn ich mir wie, also jetzt, ich bleibe mal bei dem Beispiel der Tötungsdelikte anschaue, also ganz eindeutig natürlich, ne, da hat einer einem anderen Menschen das Leben genommen, der ist Täter, der muss mit der aller juristischen Härte, die es da gibt, bestraft werden und so weiter und so fort. Das hilft halt, in diesen Extremen zu denken, oft der großen Gruppe an Menschen nicht, die eben genau diese andere, also andere Formen von Gewalt erleben, wo es insbesondere, was du gerade sagtest, Jan, um gegenseitige Grenzüberschreitungen geht, wo dann manchmal die Polizei kommt, weil die Nachbarn haben gehört, wie es da zur Sache ging, und dann muss die Pol dann liegen da zwei in der Ecke, oder wie du es gerade sagst, der eine hat eine Schere in der Schulter, die andere liegt blutend am Heizkörper, und dann guckt die Polizei erstmal jetzt, wer ist hier Täter und Opfer. Ja, ist auch deren Auftrag juristisch, aber das hilft in der Regel den betroffenen Menschen nicht, sondern die sind in ihrer Krise in einen Film geraten, der so eskalativ ist, dass sie sich beide ja in große Gefahr bringen.
Ja.
Und ein Großteil der Menschen, das ist auch eine Erfahrung, die es gibt, also Großteil, weiß ich nicht, also in der Vielfalt der Formen von häuslicher Gewalt gibt es eben halt auch viele Menschen, die gar nicht wollen, dass irgendwie der andere jetzt als Täter, Opfer juristische Konsequenzen erfährt, sondern die wollen, dass die Gewalt aufhört.
Ja, und muss man vielleicht noch dazu sagen, dass ich kann einen Gedankengang verstehen, wenn es auch um geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Und da habe ich gleich auch noch ein Beispiel zu von demselben Mann, ne, der mir da die Geschichte erzählt hat, dass er da vorher Gewalt erlebt hat. Unterm Strich sind insgesamt, glaube ich, ne, da Männer einen anderen Körperbau haben und,
Ja.
kann man sagen, die, ne, da ist jetzt, wenn man es vergleichen will, dann ist die Gewalt, die von Männern auf Frauen ausgeht, halt krass, so das Volumen, sage ich mal.
Massiver. Ja.
Genau. Jetzt ist es halt so, und jetzt so als Berater, ich kriege ja die einzelnen Schicksale dann mit, was die erzählen, was die Männer erzählen, ne, was so die Gewalt angeht. Wenn wir uns gegenüberstehen und sagen, so, wir machen jetzt einen Ringkampf, ich glaube, also, ne, du ja auch, bist ja auch über 1,90, ich glaube, das steht ja in keinem Verhältnis, wenn wir
Genau.
einer schmächtigeren Frau gegenüberstehen. Ja, wenn diese schmächtigere Frau aber eine Waffe hat und im Haushalt gibt es die, dann ist das, also eine, ne, wie gesagt, eine Schere, eine Vase, Teller gibt es in jedem Haushalt.
Ja.
Und da, also das, was ich höre, ist dann auch teilweise lebensbedrohlich. Es
Und
gibt
da
in
kommen
jedem
wir.
Haushalt Treppen, die man runter gestoßen werden kann. Also.
Und da geht es eben halt um einen entscheidenden Punkt. Gewalt auszuüben ist eine Entscheidung.
Genau.
Und diese Entscheidung kann jeder Mensch treffen. Und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, aufgrund von Tabus, Rollenklischees, Stereotypen, sind Männer eher, sehen das für sich eher als Option, das zu tun,
Ja.
als Frauen, so in der großen Menge. Aber das liegt jetzt meines Wissens nicht auf dem Y-Gen, sondern als vielleicht nicht die intelligenteste Spezies, aber als grundsätzlich vernunftbegabte Spezies geht es eben genau darum, es sind Entscheidungen, die getroffen werden. Und das ist ja das, wo wir in Beratung ganz, ganz viel drüber sprechen. Denn Menschen, in unserem Fall die Männer, die in der Beratung kommen, die sind ja ganz viel damit beschäftigt, ihre eigene Gewalt zu rechtfertigen, weil die natürlich wissen, dass sie Scheiße gebaut haben. Und die, die nicht wissen, dass sie Scheiße gebaut haben oder denen es egal ist, die brauchen auch keine Beratung, die brauchen einen strengen Richter, der die möglichst lange für die schweren Straftaten, die sie begehen, wegsperren. Aber die, die in Beratung kommen, sind ja genau so, ja, ich habe aber nur das, weil meine Frau hat vorher das und ne, dann bist du ja genau in diesem Teufelskreis der gegenseitigen Grenzüberschreitungseskalation, wo nachher bei Kindern können wir das gut beobachten, die ärgern sich so lange, ne, dieser doofe Satz, bis einer weint und dann kann man den, der nicht weint, bestrafen und den, der weint, in den Arm nehmen, aber in der Regel ist vorher auch schon einiges passiert und bei Kindern nehmen wir uns eben dann auch die Zeit da differenziert, also gut, also die sind unter Beobachtung, da wird das beobachtet. Die werden dann dabei unterstützt und wir lassen die Menschen damit alleine in diesem Land,
Und
also oder auf dieser Welt.
wenn wir sie damit alleine lassen, dann passiert da Folgendes, dann werden die manchmal eben auch zu diesen kleinen Kindern, die dieses Spiel von Verantwortungshin- und Herschieberei weiterspielen. Also ich denke manchmal wirklich, dass da kleine, bockige Jungs im Körper von trainierten Geschäftsmännern vor mir sitzen, die sagen, nee, ich habe das nur gemacht, weil der andere mich provoziert hat. Und
Ja.
zu sagen,
Und
ja.
vielleicht, ich habe ja vorhin mal so die Zahlen genannt, wie viele Personen da betroffen sind. Und ich glaube, was wir brauchen, jeder Mensch in diesem Land, der vor Gewalt sich schützen möchte, braucht eine Anlaufstelle, wo er Schutz findet, wenn er in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Jede Frau, jeder Mensch und am besten auch jedes Kind. Ich meine, da haben wir das Jugendamt, das bei dem Verdacht auch eingreift, auch Kinder aus den Familien nimmt, was auch immer komplexe Dynamiken sind. Was wir aber viel zu wenig haben, ist für diese Dynamiken Also ich sage mal so, ich bleibe mal ganz pragmatisch, wenn ich meine Frau schlagen würde, was ich noch nicht getan habe und auch zuversichtlich bin, es weiter nicht zu tun und meine Frau mich auch nicht. Wir sind so, wir führen eine wirklich, ja auch eine Liebesbeziehung. Ich glaube, in dieser Dynamik sich dann irgendwie zu entscheiden, wenn man das dann irgendwie aufgearbeitet hat, jetzt rufe ich die Polizei oder suche mir Hilfe und wüsste dann auch der Mann, in dem Fall Rüdiger, den ich liebe, hätte dann irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Dann geht dieses Rad los, jetzt bin ich Opfer geworden, jetzt muss ich in ein Frauenhaus gehen. Also diese Bilder, die dann entstehen, die sind ja zum Teil ebenso angsteinflößend, also bin ich überhaupt noch in der Lage, diesen Prozess dann noch zu steuern. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also, oder ich verstehe jetzt zweierlei. Einmal, wenn wir dann in einer solchen Situation, also wenn deine Frau dann die Polizei rufen würde, dann würde eine Maschinerie
Ja.
losgehen im Sinne von, so, sie gehen jetzt sofort ins Frauenhaus und hier, Herr Jähne, Sie gehen jetzt 10 Tage.
Werden ja
Ist ihr
des Hauses
Problem, wo sie
verwiesen.
hingehen. Genau, sie werden dann
Ja.
des Hauses verwiesen. Ich meine, es ist ja auch cool, dass das gibt, ne? Dass es die
Ja,
Rechtsgrundlagen
absolut. Da
gibt. Und das andere, was wir dann aber selber nicht mehr steuern können, ist das, was dynamisch dann abgeht zwischen, also in der Beziehung, ne? Weil das Bedürfnis nach wieder friedlich zu sein und Wiedergutmachung hat dann ja häufig auch diese Gewaltkreislaufsdynamik. Wir streiten uns jetzt nicht mehr, wir haben uns lieb. Wir vergessen das
ja.
alles, wollen wir gar nicht mehr und so. Und dann ist es eben kein großer Schritt mehr zur nächsten Tat.
Jetzt muss ich aber tatsächlich aufpassen, also ich versuche eine Dynamik zu beschreiben, die ich glaube, die existiert. Und ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass es fast unmöglich ist, diese Dynamik der häuslichen Gewalt ohne fremde Hilfe von außen durch Profis zu unterbrechen. Ich
Ich
wollte,
glaube,
dass
dass das
die.
unmöglich ist.
Oder unmöglich, ja, unmöglich ist, das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist aber genau eine Dynamik. Also hatte jetzt gerade Sorge, ich mache Werbung dafür, sich keine Hilfe zu holen, weil man dann nicht mehr weiß, was passiert. Das ist natürlich Quatsch, sondern jede Person, die von Gewalt betroffen ist oder häusliche Konflikte hat, sollte sich natürlich Hilfe holen.
Ja, klar. Deswegen hatte ich ja jetzt hier
Ja.
gesagt mit dem Gewaltkreislauf, dass ich kann das nachvollziehen, also das war jetzt so meine Intention, ich kann das nachvollziehen, dass man da nichts macht und dann eben genau diese Dinge tut, die Menschen in gewaltbelasteten Beziehungen machen. Ne? Das nicht auf die große Glocke hängen oder an die große Glocke hängen und wegmachen wollen.
Jetzt sind ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, so wie wir beide, Jan, friedliebende, empathische Menschen.
Ganz bestimmt.
Und gleichzeitig ist häusliche Gewalt eins der krassesten Gewaltphänomene, vielleicht sogar das häufigste Gewaltphänomen, das wir in unserer Gesellschaft haben. Hast du eine Hypothese, Jan, wofür diese Gewalt denn sinnvoll ist oder wieso Menschen Gewalt anwenden?
Ich habe eine Hypothese und mir fällt gerade ein junger Mann ein, der heute in der Beratungsstelle gewesen ist und der hat davon erzählt, dass er in einem Wutanfall irgendwas kaputt gemacht hat und sich dann irgendwann gefragt hat, hey, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ne? Und ich dem dann gesagt hat, doch, es hat einen Sinn. Ihre Gefühle haben einen Sinn und diese Tat, die hatte auch einen Sinn. Die war jetzt nicht besonders hilfreich, aber ihre Seele hat ja auf irgendwas reagiert. Und viele der Männer oder manchmal höre ich auch so Kommentare wie, ja, ich werde das nie mehr machen. Ich bin jetzt vom Richter hier hingeschickt worden, aber im Sie können sich sicher sein, ich mache das nicht mehr, ich bin nicht doof. Ne? Ich merke ja, was da alles hinten dran hängt. Und das, ja, eine Gewalttat, wir gehen dann ja immer Schritt für Schritt zurück, was war davor, was war davor, was haben wir davor gemacht und so. Und es kommt immer wieder darauf hinaus, dass, und das ist entgegengesetzt zu der allgemeinen Vorstellung wahrscheinlich, dass es bei häuslicher Gewalt um das Ausüben von Macht geht oder ne, da will irgendjemand jemand anderen kontrollieren und so. Ja, kann sein, dass es so aussieht in dem eigenen Erleben von Menschen, die Gewalt ausüben. Ist das eine Reaktion auf eine erlebte Ohnmacht. Das ist eher eine Gefühlsabwehr. Das ist das, was Gewalt sinnvoll macht. Es dient der Gefühlsabwehr, des Kontaktabbruchs. Ich muss mich damit jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Und wir sind jetzt beide darin ausgebildet, das mit Männern zu machen. Ich muss dann immer dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Frauen ist. Bei Männern weiß ich, dass es, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich selber ein Mann bin, ein heterosexueller Cis-Mann. Ich kenne diese Normen und Bewertungsmuster, was Gefühle angeht, im Streit immer standhaft zu sein und so, und das durchzustehen. Und ich glaube, ich war auch schon, also ich hatte auch schon mal den Gedanken, ne, ey, mir fällt eigentlich nichts anderes ein. Entweder werde ich jetzt körperlich übergriffig oder ich gehe. Oder ich halte es einfach
Ja.
aus. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich fürs Aushalten entschieden. Gott sei
Ja.
Dank habe ich da nichts gemacht. Aber das hat den Sinn. Ja, es dient der Gefühlsabwehr.
Also
Und
ja.
es hat mehrere Gründe, weil es hat mal ein Neurowissenschaftler gesagt, dass wir dazu in der Lage sind, uns selber wütend zu machen, hat, wenn die Wut weggeht, wenn die sich auflöst, das ist ein total krasses Gefühl von Entspannung. Und das lernen wir natürlich. So, Entschuldigung, das habe ich dir jetzt gerade unterbrochen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe dir sehr gebannt zugehört. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, sich immer klarzumachen, ein Phänomen, das so präsent ist, also bis in intimste Beziehungen hinein. Es gibt auch öffentliche Gewalt, es gibt also Kriege und was weiß ich, ne? Also wo wirklich Gewalt ist eins, ich sage immer in meinen Weiterbildungen, Gewalt ist eins der komplexesten Phänomene menschlicher Beziehungsgestaltung. Denn Gewalt gestaltet Beziehung. Natürlich gestaltet sie das. Und es geht bei der Beziehungsgestaltung um Grenzen. Und interessant wird es ja natürlich genau an der Stelle zu sein, wenn da irgendwelche Filme ablaufen, die dazu führen, dass ich gewalttätig bin, geht es ja in der Regel genau darum, wie du gerade sagst, plötzlich bin ich so überfordert, dass ich in diesen Film einsteige. Wie du auch sagst, bei uns kommen Männer in die Beratung, die sagen, ich wurde als Kind nie geschlagen, ich habe nie geschlagen und jetzt sitze ich hier, weil ich mein Kind oder meine Frau oder meine Partnerin oder meinen Partner geschlagen habe, mit der Faust ins Gesicht. Und dann geht es ja genau, und diese Menschen verstehen sich ja in der Regel selber nicht und sind davon überzeugt, dass es irgendetwas von außen gewesen sein muss, in der Regel die andere Person, die so provoziert hat, das sind dann so die Worte, so provoziert hat und so grenzüberschreitend war, dass man wirklich zu der Fantasie kommt, diese Möglichkeiten, wie ich gehe jetzt oder ich steige innerlich aus oder was auch immer, wären keine Option mehr gewesen. Und das zu üben, ist wirklich eine große Herausforderung, um, ich sag mal, Handlungsalternativen zu entwickeln. Und in der Beratung ist es ja genauso, wie du sagst, dann im Streit und so, den man macht, wo man oft ja auch gar nicht mehr weiß, worum es geht, standhaft zu bleiben, ist auch so ein Männerding, klar. Und in der Beratung, ich weiß nicht, das ist ja was ich oft mache, den Männern zu erlauben und sie dürfen auch gehen. Aber das macht, und dann kommt ja so, das macht es ja nur noch viel schlimmer, weil ich will ja dranbleiben auch. Ich will das ja irgendwie klären, was es da gerade gibt, aber dann auch sagen, nee, aber wenn, da gibt es nichts zu klären in dem Moment. Das ist alles nur noch konfuse Suppe, wo es nur noch hilft, erstmal 10 tiefe Atemzüge oder 100 oder was auch immer zu machen.
Ich sage auch immer, erlauben Sie sich zu gehen, dann übernehmen Sie schon genug Verantwortung, also dann übernehmen Sie Verantwortung. Ne? Dann, Sie intervenieren, Sie tun was. Ja, und witzig war, oder ja, nicht witzig, ich sage immer witzig in Form von bemerkenswert, so, das meine ich. Ich habe die Idee gehabt, wir haben ja das Netzwerk häusliche Gewalt hier in Krefeld und irgendwie ging es da mal um so eine PR-Sache und eine Internetseite und so. Dann habe ich häusliche Gewalt, ne, die Phasen vom Gewaltkreislauf habe ich dann beschrieben, auch ein bisschen verkürzt, damit Leute verstehen, um eben genau diesen Anfang der Dynamik, da kommt jetzt total viel auf mich zu und ich will es jetzt lieber hier wieder vertuschen, damit wir uns alle lieb haben, dass es halt Folgen hat, ne, den Gewaltkreislauf. Und irgendwann war ich an einem Punkt, Gewalt ist nicht die Ausübung von Macht, sondern die Abwehr von Ohnmacht. Und alle im Netzwerk, wie, nee, da müssen wir darüber unterhalten. Und dann habe ich irgendwo mal einen Vortrag gehalten, in der ich das, oder in diesem Vortrag habe ich das dann so den dargestellt, ne? Im subjektiven Erleben von Menschen ist das, was die erleben, mega bedrohlich. Selbst
Ja.
eine 1,50 Meter große Frau kann plötzlich im Streit mit den Abwertungen, du sagst, in dieser konfusen Suppe plötzlich so bedrohlich aussehen, weil wir das, wie sie selber
Ja.
dazu machen. Und ich glaube, dass es ganz viel Öffentlichkeitsarbeit braucht. Und ich
Ja.
verstehe es ums, Entschuldigung, ich verstehe es ums Verrecken nicht. Wir haben das Wissen um diese Gewaltdynamik. Jeder
Ja.
Mensch, der keine Hilfe bekommt, wird wieder Opfer produzieren. Und
Ja.
wir investieren in, ja, es ist total wichtig, Opferschutz, Opferschutz, Opferschutz soll es geben, ist auch unterfinanziert. Und ich verstehe es nicht, dass Täterarbeit so unterfinanziert ist. Das
Ja,
will in meinen
absolut.
Kopf nicht rein. Das ist doch pragmatisch.
Also ich denk immer tatsächlich, also ganz gleich, wie diese Dynamiken sind, wenn ich das vergleiche mit Brandstiftern. Also Brandstifter
Ja.
sind die, die Gewalt ausüben. Also da nützt es ja nichts, noch mehr Feuerwehren zu bauen. Also die
Ja, klar, aber es ist
Feuerwehren,
halt teuer.
ja, also die Feuerwehren, die brauchen wir auch. Darum geht's ja nicht. Aber dadurch habe ich ja nicht weniger Brandstifter. Dadurch habe ich die, kann ich die Feuer besser löschen. Aber ich muss ja irgendwas tun, auch um die Brandstifter
Ja.
einzufangen, um die zu verringern.
Und es gibt
Ja?
einen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Ja, finde ich auch gut. Und
Ja.
ich könnte ja mal einen internationalen Tag gegen Gewalt von Männern vorschlagen, damit man das in den Fokus rückt.
Oder überhaupt einen internationalen Tag gegen Gewalt.
Ja, oder
Gegen
so.
Gewalt. Denn ich meine, weil so dramatisch diese Zahlen sind, der allergrößte Teil dieser Menschen in diesem Land üben keine Gewalt aus. Und es gibt eine, da habe jetzt die Zahlen nicht, da müsste extra Folge, müsste ich mal nachgucken, eine. Wir leben in einer zunehmend gewaltfreieren Gesellschaft. Also Gewalt wird zunehmend abgelehnt, auch unter Kindern, Raufereien. Also wir sind zunehmend in unseren Haltungen dabei, Gewalt abzulehnen. Ne? Also wir werden eine gewaltfreiere Gesellschaft, aber die Entscheidung reicht halt eben oft nicht. Wenn wir das, gerade was du sagtest, in diesen Gefühlsdynamiken, wenn mein Partner oder meine Partnerin so bedrohlich wirkt, also wenn ich streite oder wenn ich spreche jetzt für dich und diese Menschen und die Menschen in diesem Land, die in Beziehung sind, mit streiten, die Bedrohlichkeit ist ja in der Regel nicht immer direkt die Gewalt, sondern die Bedrohlichkeit ist, scheiße, jetzt komme ich mit meinen Bedürfnissen, die ich an meinen Partner habe, meine Wünsche oder meine Erwartungen, die ich heute hatte, einfach nicht weiter. Na, ich dachte, entspannter Abend, wir gucken einen Film und jetzt habe ich irgendwas gemacht und jetzt eskaliert das und jetzt ist sie sauer und jetzt sind wir uns im Klein-Klein vermischt. Und das ist ja diese erste Ohnmacht. Ne? Und dann so diese Hoffnung, kriegen wir es jetzt eigentlich noch hin, doch noch meinen alten Plan durchzusetzen oder einen alten. Oder also das ist ja genau dieses Konfuse, wo man sich endlos drin verlieren kann. Und dann plötzlich merken muss, scheiße, ich muss diesen Plan aufgeben. Ich muss jetzt hier in die Krisendeeskalation einsteigen. Und dann wird es aber ja, Jan, ich bin jetzt seit 20 Jahren Sozialarbeiter, seit 15 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich habe gute Freunde, erfreulicherweise, mit denen ich sehr intime Beziehungen habe. Und manchmal komme ich mit diesen Menschen an Punkte, wo wir echt sehr kleinschrittig nur noch gucken können, was machen wir denn jetzt? Also, es bringt jetzt nichts mehr zu gucken, wer hat Schuld. Es bringt auch jetzt nichts mehr darüber, irgendwie über die Gefühle zu reden, sondern wirklich, was machen wir beide denn jetzt in dieser Situation? Im besten Fall schafft man es wirklich dann zu sagen, also im besten Fall zu sagen, boah, ich glaube, wir können einfach aufhören zu streiten und es gelingt manchmal, aber in der Regel ist es dann wirklich, du, ich weiß auch nicht, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal Distanz haben. Und darüber nachdenken, was passiert ist und ordnen.
Ja, oder das, was du gerade erzählt hast, ne? Ich muss ja jetzt meinen Plan durchboxen und ich glaube, wir müssen da immer wieder flexibel sein und uns erlauben, auf uns selbst zu hören und zu gucken, was wir in dieser Situation dann brauchen. Wenn ich davon ausgehe, heute Abend mache ich wollte jetzt gerade sagen, DVD-Abend, aber DVD ist ja voll 2015. Mache ich einen Filmeabend mit meiner
Ja.
Freundin, weil ich davon
Netflix and
ausgehe,
chill, ja.
genau, schön auf der Couch mit was zu essen, ich davon ausgehe, wir verstehen uns und haben uns so lieb wie eh und je. Und dann ist aber irgendwas. Aber können es nicht klären, aber wir hatten jetzt diesen
Ja.
Plan und den ziehen wir jetzt durch. Kann ja dann schon mega eskalativ sein. Also
Ja.
dann bringt es ein Paar, glaube ich, weiter zu sagen, ja, schade, aber Netflix ist
Und
morgen auch noch da.
das ist aber ein gutes Beispiel. Also es ist ja schwer, sich zu nähern. Das sind so Einzelsituationen und in der Regel hat dann ja der ein oder andere so eine Strategie, ja gut, ich lass gut sein und dann frisst man irgendwas in sich hinein. Und das kann an so einem Abend, das kann an diesem Abend eine Strategie sein. Aber wenn wir immer wieder in diese gleichen Streitmuster verfallen, gibt es halt wirklich die Chance, dass irgendeiner in der Beziehung seine Gefühle und Bedürfnisse immer wieder nach hinten stellt, nicht kommuniziert, da gehören ja auch immer zwei dazu, nicht sprechen und nicht zuhören, dass es dann irgendwann einfach explodiert. Und dann ist es auch nichts Konstruktives mehr, sondern dann ist ja das, was die Männer, mit denen arbeiten wir jetzt ja wirklich größtenteils, berichten, die dann sagen, ehrlich gesagt, so genau weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist. Aber sie kriegen dann ja doch irgendwie noch den Punkt, wo sie irgendwie in diesen Film verfallen. Wenn du jetzt noch ein Wort sagst, jetzt noch irgendwas, dann rast dich aus. Und bis dahin kommst du noch und das Ausrasten kriegst du dann natürlich nicht mehr mit. Ne? Also es ist ja eine hochkomplizierte Dynamik. Und mir fällt gerade noch ein anderer Punkt ein. Dreh mal zurück, wie du gerade sagtest, wie wenig Hilfsangebote wir auch für die Verursacher von Gewalt haben. Da haben wir über die Frauen noch gar nicht gesprochen. Also liebe Zuhörerinnen, ihr, die vielleicht grenzüberschreitend oder gar gewalttätig seid, ich wünsche euch, dass es irgendwo irgendetwas gibt, wo ihr über diese Grenzüberschreitung oder Gewalthandlungen, die ihr ausübt, sprechen könnt. Ich kenne kaum bis gar keine Beratungsstellen, die sich diesem Thema widmen. Das finde ich, also es gibt sicherlich sehr gute Frauenberatungsstellen, die auch sagen, klar ist das auch unser Thema. Ich erlebe es in dem Diskurs, aber immer wieder auch, dass es so eine Dynamik gibt. Ja, das brauchen wir aber ja eigentlich nicht.
Ja, und was
Oder
ich
könnt ihr das nicht
erlebe,
mitmachen?
ich glaube, es gibt manche Gewaltberatungsstellen, die verstehen sich dann wirklich als Fachberatungsstellen für Gewalt, die sagen, wir machen
Ja.
halt geschlechtsunabhängige Gewaltarbeit. Ob die gemischt geschlechtliche Gruppen machen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es hier in Krefeld eben eine Frauenberatungsstelle gibt und ihr habt den, also die sagen, die arbeiten auch mit Frauen, die da körperlich grenzüberschreitend werden oder gewalttätig werden. Und in diesem Kontext fällt mir immer wieder auf, dass die Männer, die wegen Gewalterfahrungen bei mir sind, die sagen dann, ja, meine Frau ist irgendwie krank. Also die hat irgendwie, manchmal stimmt das sogar. Ich habe einen Klienten, der hat eine schizophrene Frau und wenn die im Wahn ist, dann haut die dem Sachen auf den Kopf. Also nicht auf dem Kopf, oder buchstäblich auf dem Kopf, ne?
Ja,
Und
ja,
verletzt ihn wirklich, krass.
ja.
Und es gibt dann andere Beziehungen, wo die dann, ja, irgendwie, ich war jetzt beim Psychologen und sie hat jetzt irgendwie so Borderline, ADHS oder so und da kann sie eigentlich nichts für, weil sie ist ja krank. Dann wird da so ein
Ja.
Erklärungsansatz gesucht, dass sie da, ja, eben krank ist und
Ich
nicht, dass sie die Entscheidung getroffen hat.
glaube, dieses Verhältnis noch gar nicht benannt. Ich habe vorhin so ein bisschen absolute Zahlen benannt, aber in den letzten Jahren hat sich so herausgestellt, dass ungefähr mit ein paar Schwankungen ein Viertel der Opfer Männer sind. So zwischen 18 und 28% waren es irgendwie jetzt. Also ein Viertel, und ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber ich nehme es auf jeden Fall so wahr. Ich feiere ein bisschen, ich feiere echt die Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Beim Fachtag in Berlin Anfang des Jahres, und da war ich sehr angerührt, wie sehr die das auf dem Schirm haben. tatsächlich genau hinzuschauen. Gerade auch die Polizistinnen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, früher war schon so, ja, häusliche Gewalt, da musste immer eine von uns mit, um das Opfer, also die Frau, da zu versorgen. Und klar ist, die sagten, dass, also erstmal eine große Einigkeit darüber, also Polizisten und Polizistinnen mögen uns gerne schreiben an emr-podcast.skrvv.de, wenn ich hier fälschlicherweise alle über einen Kamm schere. Aber die sagten, häusliche Gewalt sind die bekacktesten Anrufe. Du weißt nicht, also du weißt nie, was dich erwartet. Ne? Stehen sich da zwei mit der Machete gegenüber oder wer ist Täter, wer ist Opfer? Es gibt, eigentlich sind alle Opfer irgendwie, meistens ist dann die Gewalt auch schon zu Ende. Also dadurch, dass die Polizei da ist, musst du dann irgendwie klären, was ist. Also es ist eine ganz komplizierte Dynamik, die haben wir ja jetzt auch schon relativ ausführlich beschrieben, in die Polizisten und Polizistinnen da hineingezogen werden.
Ja.
Und habe das schon erlebt, dass sie total dankbar sind, wenn wir in diesem Diskurs differenziert tatsächlich auch darüber ins Gespräch kommen. Weil die haben ja das gleiche Problem. Dann waren wir da. Bei manchen Familien bist du dann jede Woche. Wenn wir dann da sind, hast du auch Dynamiken, dann stehen sie da beide blutend, aber ist nichts, weil sie mit der Polizei nichts zu tun haben wollen.
Ja.
Ja, und wo da wirklich die Frage ist, was machen wir mit den Leuten? Und da haben wir noch gar nicht darüber geredet, wenn da noch Kinder irgendwie mit drin sind.
Ja.
Ja, und was wir, worüber wir ganz viel reden, und das ist auch kein Abwägen, ob das jetzt besser, wo wir ganz viel drüber sind, halt über diese krassen Fälle. Ne? Also jeden Tag wird eine Frau von ihrem Mann umgebracht. Da müssen wir natürlich genauso drüber sprechen. Das ist ja kein Entweder-Oder, aber über diese ganze Grau-Dunkelfeld-Dynamik, womit die Menschen ja irgendwie alleine mit klarkommen müssen und die Ersthelfer mit klarkommen müssen. Da gibt es echt, wie du es gerade sagtest, skandaligerweise, es gibt zu wenig Frauenhausplätze, es gibt kaum Männergewaltschutzplätze und gute Beratung für die Verursacher von Gewalt, die unserer Erfahrung nach wirklich auch zum größeren Teil bereit sind, nicht nur ihre Gewalt zu verändern, sondern sich verändern wollen, für die gibt es auch keine Angebote.
Ja, also ja, doch, es gibt Angebote, aber viel, viel, viel zu wenig.
Viel zu wenige. Ja, ja.
Ich könnte genau. Eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob das jetzt passend ist.
Die Zeit haben wir noch, Jan.
Die Zeit haben wir noch. Ja, ich war bei einem Politikerinnengespräch, mal als, ich sag mal, als Experte, so aus der Praxis, über einen Arbeitskreis, einen Landesarbeitskreis und habe dann, ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv. Ich habe gedacht, ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie das mit gewaltbelasteten Beziehungen ist und dann glauben die mir und die schütten dann die Millionen über alle Täterberatungsstellen aus. Und ich glaube, die haben da schon ein Verständnis für gehabt. Und leider ist das bei Politik ja dann immer so und es ist ja auch eine Form oder etwas, was bei häuslicher Gewalt eine große Rolle spielt. Es geht dann immer um Verantwortung. Und die Antwort war dann so, ja, wir haben halt kein Geld und tolle Sache, die sie da machen. Sie sind auch alle total kompetent, super, dass sie das machen. Und ja, geht halt nicht. Und außerdem ist das ja, also Gewaltintervention ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da muss jetzt nicht, muss das ja nicht aus unserem Topf bezahlt werden, sondern es gibt ja auch noch Kommunen und den Bund und so weiter. Und das ist dann wie immer eine verantwortungslose Hin- und Herschieberei von Verantwortung. Und ja, bekackt. Am nächsten Tag habe ich gehört, dass es eine andere Stelle geben soll, aus demselben Topf, ne, für ein anderes Projekt im Opferschutz, das aber völlig sinnlos gewesen ist, weil das überhaupt nicht auskömmlich war. Und das sind dann manchmal so Momente, da denke ich, boah, ich bin jetzt 37, vielleicht kann ich hier noch irgendwas bewegen in den nächsten 23 Jahren, aber ich glaube, da braucht man noch einen langen Atem. Ja.
Und es ist, also ich kenne mich jetzt in anderen Arbeitsfeldern nicht so gut aus wie in dem, aber ich finde es sehr bemerkenswert, wie viele Übertragungen tatsächlich stattfinden an der Stelle. Ne? Also wenn wir sagen, wer ist denn für die Gewalt verantwortlich? Ja, natürlich der Verursacher für die Gewalt. Und es geht ganz viel um Gefühle wegzumachen. Also es ist ja zum Beispiel auch spannend, dass Opfer von Gewalt sich oft schämen, zu erzählen, dass sie Opfer geworden sind. Ja. Wer sich ja eigentlich schämen sollte, ist ja der Täter. Und der gibt ja
Ja.
diese Scham quasi mit seiner Gewalthandlung, überträgt er sie ja. Und ich weiß nicht, wer von den Zuhörer, Zuhörerinnen schon mal nah an Gewalt dran war. Ich habe lange in der Jugendhilfe gearbeitet. Ich habe viel Gewalt gesehen oder interveniert. Und das ist, also es ist nicht wie im Fernsehen, wo sich mal zwei auf die Nase hauen und keine Ahnung. Also das ist krass. Also da haben alle einen Puls von 300.
Das ist nicht wie bei Bud Spencer und Terence Hill, ne?
Nee, und das ist auch nicht so wie bei allen anderen möglichen Netflix-Serien, sei es hier, weiß ich nicht, Peaky Blinders oder Breaking Bad, keine Ahnung. Das ist krass, das ist krass. Aber wir haben, und mit diesen Dynamiken sich auseinanderzusetzen, ne, deswegen, ich habe gerade schon die Kollegin von der Polizei erwähnt, das ist so krass, wo wir da reingeraten, in was für einen Strudel von Emotionen, Handlungen, Schuldzuweisungen. Und was mir auch tierisch auf den Sack geht, dass ich mich als Profi und als männlicher Profi dann auch manchmal rechtfertigen muss für diese Dynamik, so nach dem Motto, ja, Sie als Mann sind ja irgendwie auch, keine Ahnung, Teil des Problems oder was, wo ich denke, Leute, liebe Verantwortlichen, seid doch froh und dankbar, dass sich so viele Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen überhaupt trauen, die im Frauenhaus arbeiten, in den Täterberatungsstellen, sich mit diesem Phänomen Gewalt auseinanderzusetzen.
Ja.
Und sich diesen Übertragungen zu stellen, die natürlich in der Beratung auch kommen, ne, wo wir
Ja.
alle als Sozialarbeiter schon mit Angst gesessen haben, sei es vor den Klienten selber oder was auch immer. Und wir alle, finde ich, verdienen da brauchen, ne, wir verdienen, was verdienen, weiß ich nicht. Wir brauchen da viel mehr Anerkennung für die Arbeit, die wir da machen. Denn das ist
Ja.
echt nicht damit getan. So, wer ist denn die Opfertäter? Ja, Opfer, du guckst mal, wie du da rauskommst. Den Täter werden wir jetzt mal verurteilen und dann ist gut. So, ne, redet mal miteinander. Das ist echt eine krasse Arbeit. Und da brauchen wir viel mehr Support. Und wir sind tatsächlich ja sehr viel dabei, Jan, Profis zu erklären, dass das Phänomen komplex ist und dass wir alle, also nicht nur alle Verantwortung übernehmen können, wir sind auch alle betroffen. Also jeder von uns kennt einen, der in der Kindheit schlimme Erfahrungen gemacht hat, weil die Eltern es nicht hingekriegt haben. Also wir alle kennen doch in unserem persönlichen Umfeld Menschen, die aufgrund psychischer Probleme oder häuslicher Gewalt oder was auch immer verzweifelt sind oder waren. Also mal, du merkst, pack hier gerade mal die große Keule aus. Wir brauchen für den psychosozialen Bereich viel, viel, viel mehr Hilfe. Und viel mehr Entscheider, die mit Geld, also mit Geld ist es ja auch nicht genau, wir brauchen gut ausgebildete Menschen.
Ich habe auch häufig schon gesagt, ich könnte mich klonen und dann, müsste mich klonen, so, damit wir für eine mittelgroße Stadt und den Umkreis das machen können, was eigentlich sinnvoll wäre, jetzt aus meiner Sicht.
Ja.
Und auf der anderen Seite,
ja.
Die Arbeit ist halt auch geil, ne? Also natürlich ist die, ne, gefährlich anstrengend und es gibt Momente, in denen es halt wie wenn einem das Kind auf die Nerven geht, irgendwann kriegt man dann alles wieder zurück. Wenn es dann einmal so intensive emotionale Momente gibt.
Ja.
Ja.
Also ich hoffe, also ich liebe meinen Job. Deswegen werde ich ja auch an der Stelle so engagiert und ich finde ihn wichtig und ich merke, dass wir mit dieser Art von Arbeit gebraucht werden. Und das ist für mich natürlich dann auch ein hochgradig erfüllender, sinnhafter Job.
Ja, das da gehe ich mit.
Und wir sind ja keine Jammerer, Jan. Sind wir ja nicht, wir machen ja keinen Podcast, um uns nur zu beschweren. Das von allem.
Ach so, ich habe gedacht,
schneller,
das
zu wenig. Nee, also auch der Appell an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr Konflikte habt zu Hause, nicht weiter wisst, euch ratlos, ohnmächtig gegenübersteht, da seid ihr nicht die Einzigen. Das ist, ich sag mal so, der Teil ist der normalste von der Welt, dass wir mit Menschen, die wir lieben, manchmal nicht weiterkommen. Und wenn ihr aber auch die Erfahrung macht, es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen, bis hin zu Gewalt, holt euch Hilfe. Diese Dynamik ist ohne Hilfe nicht zu unterbrechen.
Ja.
Das geht nicht. Und wendet euch an eine Frauenberatungsstelle, wendet euch ans Frauenhaus, wendet euch an Jugend, wendet euch ans Jugendamt, Erziehungsberatungsstellen und natürlich ans Netzwerk Echte Männer reden, an unsere Online-Beratung. Darüber zu reden, über diese oft sehr beschämende, schwierige Situation zu Hause, wo man ja auch oft so Fantasien des Scheiterns hat, wir kriegen es nicht hin, ist der erste und, finde ich, wirklich der wichtigste Schritt, um etwas zu verändern. Gib dem Ding einen Namen, dann kann man es sich angucken und draufschauen und drüber sprechen. Und ja, es gibt auf dieser Welt keine Preise fürs tapfere Aushalten.
Und die Alternative dazu ist, dass es immer schlimmer wird.
Ja, und die Hoffnung, es wird sich schon etwas von alleine ändern. Die Hoffnung muss ich allen Zuhörern nehmen, von alleine ändert sich nichts. So, und das war ja nur das eine Mal und so weiter und so fort. Wenn einmal Grenzen überschritten sind, dann sind sie überschritten und dann werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit wieder überschritten werden.
Und zwar, also ich habe dazu so gelernt, dass die nächste Grenzüberschreitung bis zur Gewalttat dann immer schlimmer wird. Jede Runde
Eskalieren
im
weiter.
Gewaltkreislauf
Ja.
eskaliert, also er wird schneller und intensiver. Also Gewalt wird brutaler.
Und weiß ich auch aus eigener biografischer Erfahrung, mit guter Hilfe kann man ganz, ganz, ganz viel verändern. Und es gehört ganz viel Mut dazu, natürlich über sich und seine Krisen und Probleme zu sprechen. Aber es lohnt sich. Es gibt ganz viel zu gewinnen.
Oh ja, ein lebendiges, glückliches Leben.
Genau. Jetzt habe ich so viel Kommentare eingeworfen, wie sehr meine Frau und ich uns das Leben zur Hölle machen. ja, das tun wir manchmal und
habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Oh gut, ja, vielleicht bin ich da etwas zu selbstkritisch. Aber ich, natürlich, wir setzen uns viel miteinander auseinander und das führt dazu, dass wir seit 10 Jahren wirklich sehr, sehr meistens glücklich miteinander sind und gerne Zeit miteinander verbringen und uns immer wieder füreinander entscheiden. Dass ich sag's mal ein bisschen kitschig, wie die Liebe am Brennen halten und nicht in so eine Routine verfallen. Ja, sich trennen ist jetzt auch schwierig mit Haus und so. Da halten wir lieber nur 30 Jahre aus, bis einer zuerst tot umfällt oder so. Ja, das ist Arbeit, aber ich glaube, aus meiner Sicht ist es das, was es.
Ja.
Ja.
Das hast du
Ja.
Sehr schön auf den Punkt gebracht.
Sehr gut.
Und es ist eine, also traut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, traut euch zu streiten, denn Streit, wenn man es richtig macht, ist die beste Gewaltprävention.
Ja. Ja. Und ihr kennt, also Streit heißt nicht, sich gegenseitig abzuwerten, sondern dafür oder sich selber, sondern also traut euch zu streiten, traut euch das zu sagen, was euch wichtig ist, was ihr braucht, was ihr wollt und lernt auch damit zu leben, wenn die Person, der ihr das mitteilt, das anders sieht. Ne?
Das, was Rüdiger gerade gesagt hat, ist streiten.
Ja.
Grenzachtend zu streiten.
Ja, genau.
Ist
ich hatte gerade so das Bild, ja, Herr Mokros, wir haben den ganzen Abend gestritten, 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 gestritten und jetzt reden wir gar nicht mehr miteinander, hat nicht geklappt. Also wir müssen ja bei den Wörtern auch schon immer viel aufpassen. Also
und was, wenn wir uns den ganzen Abend streiten, 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 irgendwann ist der Ärger ja auch weg. Ne? Und ich meine,
das stimmt.
ein Streit eben nicht auszuhalten, nicht nur zu schlucken, zu schlucken, zu schlucken, um dann irgendwann zu platzen, sondern eben auch einen Streit anzunehmen, sich auch mal trauen, seinen Ärger zu äußern. Das meinte ich damit. Und Streit heißt nicht, gegenseitig Gewalt auszuüben. Und auch wenn wir mal Grenzen überschreiten, können wir uns auch dann entschuldigen. Und das ist immer etwas anderes. So Gewalt können wir leider nicht entschuldigen. Also nicht leider, wir können Gewalt nicht entschuldigen. Und das ist keine Privatsache, es ist halt eine Straftat. Und jo.
Jan, was meinst du? Sollen wir mal zum Abspann kommen? Ich habe auch erzählt, ich bin seit 4:15 wach. Mir fallen jetzt zwar nicht die Augen zu, ich habe mich hier nochmal richtig heiß geredet, aber Feierabend wäre jetzt auch schön.
Ja,
Ne?
dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Podcast Echte Männer reden mit Jan.
Und mit Rüdiger.
Sehr gut, du hast
Vielen
meine
Dank fürs.
paraverbalen Zeichen deuten können.
Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem ja sehr krassen Thema.
Ja, bei dem krassen Thema, dem aber eben auch sehr wichtigen Thema,
Ja.
wenn ihr Lust habt und auch noch einen geschätzten, schlauen Kollegen hören wollt zu dem Thema. Es gibt noch eine andere Folge, in der wir über häusliche Gewalt sprechen mit Andreas Moorkamp. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann hört sie euch gerne an. Andreas ist Tätertherapeut. Er hat auch noch mal einen, der sagt noch schlauere Sachen manchmal zu
Noch
dem Thema.
schlauere Sachen
Noch
als wir, genau.
schlauere Sachen.
Folge 7, Gewaltberatung. Hört gerne rein. Ja, wir sagen mal zuversichtlich, wenn sich gerade nicht unsere Urlaube für 7 Wochen überschneiden, sehen wir uns im September wieder, alle 4 Wochen. Ne? Abonniert uns gerne bei den beliebten Streaming-Diensten, die ich jetzt nicht alle aufzähle, weil ich bestimmt welche vergesse und dann irgendeine Klage auf mich zukommt für Schleichwerbung. Schreibt uns gerne über emr-podcast@skmev.de. Über echte Männer reden findet ihr uns auch bei Instagram und vielleicht auch irgendwann mal bei TikTok. Schauen wir mal. Ja, bleibt uns gewogen.
Treu. Was?
Treu. Gewogen, nicht dafür. Ich wollte übrigens noch
Gewogen.
sagen, Jan, jetzt kann ich schon mal langsam den Jingle hochfahren, wie sehr ich dich vorhin gefeiert habe, als du das Wort buchstäblich gesagt hast. Weil ich kenne, wenn ich Serien gucke, da gibt es das Wort literally
Ja.
in Englisch. Und dann hab ich mich immer wieder dabei ertappt, dass ich das immer wieder auch im Deutschen gesagt habe. Und dann habe ich das deutsche Wort gesagt.